Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade?
Doch, das ist Limonade.
Bitte stellen Sie das weg.
Hi Jörn,
bitte stellen Sie das weg.
Ja, und es ist auch gar keine Limonade, um die es heute geht, ne? So gesehen.
Naja, wie man es nimmt. Ja, oder halt gerade um die klassische Limonade überhaupt eigentlich. Ne? Das ist eine Frage der Perspektive. Eigentlich ja so mit die bekannteste.
Seit einiger Zeit, ja, das stimmt. Was haben wir denn?
Die Bionade.
Die Bionade.
Oder wie auch, wie man manchmal wagen möchte, Bionade.
Bionade.
Aber nee, genau, Bionade.
Genau, ja, wir haben eine ziemlich große, lange Sendung, die wir deshalb auch in zwei Teile teilen. Wir haben ein wunderschönes Interview mit dem Rüdiger von
Roger,
Bionade.
Ja.
Roger Rüdiger, genau. Er war natürlich ein super Gespräch, das werden gleich alle hören. Sehr extrem sympathischer und total begeisterter Typ.
Ja.
Und der hat einfach super erzählt. Also die gesamte Geschichte von Bionade, von den Anfängen, warum die Bionade ist, was sie davon unterscheidet, bis hin zu heute.
Mr. Bionade, wie er selber sagt.
Absolut. Und genau, da hören wir jetzt rein und danach probieren wir dann die mal.
Ja, genau. Ja, wir haben Rüdiger Omert zu Gast. Dem wollen wir ein paar Fragen stellen. Er hat sich bereit erklärt, zu Bionade uns ein paar Fragen zu beantworten. Voll nett und genau, herzlich willkommen, Rüdiger.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, hi. Hi. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast und auch die nicht einfache so Technik bewältigt bekommen hast.
Irgendwie, du musst am Anfang mal uns erzählen nochmal, wer du eigentlich bist, was du so machst im Leben und was du mit Bionade zu tun hast.
Also, ja, wunderbar. Also, viele Leute, die nach Ostham kommen oder auch die Schulklassen, die Kinder, die nennen mich tatsächlich Bionademann. Und das ist eine absolut korrekte Bezeichnung. Ich habe einen riesen Luxus. Ja, ich habe die ganze Bionade-Geschichte miterlebt. Ich war schon hier angestellt, ich hatte tolle Jobs, da gab es noch keine Bionade, da stand nur diese Idee im Raum. Mhm. Und hochspannend hat er an dieser Idee weitergearbeitet, hat die Idee verfolgt. Und dann konnte ich jeden Schritt habe ich miterlebt, bis die erste Bionade in der Flasche war. Ich war einer der allerersten, der das probieren durfte. Und dann die ganze Geschichte, sowas wird sich nie mehr wiederholen. Alles das habe ich miterlebt. Ich habe zur Gründerfamilie ein ganz enges Verhältnis. Also ich nenne es immer eine unaufdringliche Freundschaft bis heute. So.
Die Familie Kowalski nehme ich an.
Richtig, also Peter.
Peter, ja.
Die Familie Peter. Also
und
Peter Brauerei halt, ne? Aber die Söhne heißen schon Kowalski, das passt schon so.
Okay.
Ne? Und all, was sich da angesammelt hat, das ist so besonders. Und ist für mich so emotional, ja. Und alles das, was ich weiß über die Marke, ich weiß alles, ja, was ich erlebt habe und was ich spüre, ja, alles das darf ich erzählen während meiner Arbeitszeit. Es kommen zu normalen Zeiten, ja, im Moment leide ich natürlich ein bisschen, kommen Tausende von Menschen nach Ostham jedes Jahr und die betreue ich. Also das heißt, ich bin Teil des Markenteams und leite hier den Besucherservice. Und das klingt jetzt erstmal so, oh, ist es nicht langweilig, immer das Gleiche? Es ist nie das Gleiche, weil das sind so unterschiedliche Gruppen. Es sind Schülergruppen, es sind Studentengruppen. Bionade bedient so viele Themen. Das heißt, jede Führung ist besonders aufbereitet, vorbereitet von mir. Und ich gehe immer auf die Leute ein. Und je nachdem, es gibt Wirtschaftsstudenten, also BWL, es gibt Agrarstudenten, Marketingstudenten. Und die haben alle unterschiedliche Schwerpunkte und das haue ich alles raus. Und das Tolle ist halt, die Zeit, ich spüre nicht, wie die Zeit vergeht, ich arbeite, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Mhm. Und dafür bin ich endlos dankbar, dem Erfinder, dass er das durchgezogen hat und dass ich hier so tolle Aufgaben haben kann, darf. Und dass ich auch jetzt bei euch eingeladen bin. Das fühlt sich jetzt schon wieder genauso an. Das ist so schön. Ich darf über meine Biennale sprechen.
Ja, man muss auch betonen, du hast ja gesagt, tausende Menschen kommen dahin. Das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Das ist jetzt nicht einfach irgendwie nur eine kleine Limonade. Wir haben ja schon viele kleine Limonaden hier im Podcast gehabt. Irgendwie in Ostdeutschland oder an der Elbe und so. Aber Bionade ist ja wirklich, wenn man sich das nochmal verdeutlicht, ein richtig großer Player auf dem Markt und vor allen Dingen, also schon lange dabei, aber vor allen Dingen riesig groß waren die und sind sie, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Und irgendwo habe ich gelesen, das ist die erste Bio-Limonade der ganzen Welt quasi, ne?
Ja, ein Vorreiter. Bionade hat ein ganz neues Getränkesegment eröffnet. Ist aber aufgrund der Herstellung und der Art und Weise, wie es gemacht wird, wie es gebraut wird, nach wie vor einzigartig und hat eine Alleinstellung. Natürlich auf dem Markt mit vielen anderen Mitbewerbern, die auch Bio-Limonaden anbieten. Aber es ist nichts das Gleiche.
Ja, erzähl doch mal gerade. Ja. Sag, erzähl.
Du meinst die Herstellung, was Bionade unterscheidet? Oder?
Genau. Das wäre jetzt vielleicht gleich anschließend dann die nächste gute Frage. Wie wird Bionade eigentlich gemacht? Denn das ist ja nicht eben einfach Zusammenmischen von Wasser, Zucker und irgendeinem Geschmacksstoff. Ne? Das geht ja anders. Ja,
das ist der Unterschied. Also, wie fange ich da jetzt am besten an?
Fang doch bei deiner persönlichen Geschichte an. Also, das ist ja. Wann hast du das erste Mal, wirklich so die ersten Anfänge bei. Du warst direkt nah dran. Hast du mit irgendjemandem, viele Geschichten fangen in der Kneipe an oder im Labor oder
ja.
in der Garage.
Oder in der Garage, also mit dem Satz, man müsste mal.
Ja, meine im weitesten Sinne auch in einer Kneipe oder in einer Diskothek. Also, ich würde euch gerne mal erzählen am Anfang, warum es Bionade überhaupt gibt. Und in dieser Geschichte kann man dann schon hören, was Bionade bis zum heutigen Tag eigentlich unterscheidet von all den anderen Mitbewerbern, die es noch so gibt. Ne? Ja. Mhm. Also, ich habe euch ja gesagt, das waren die 80er Jahre. Da war ich hier schon beschäftigt. Was ich da gemacht habe, das kann ich nachher vielleicht auch mal erzählen. Jedenfalls war das hier ganz einfach eine kleine oder eine mittelständische Brauerei.
Ne? Und zwar Bier.
Bier. Wir haben Bier gebraut. Ja? Mhm. Und zu der Zeit gab es noch viel mehr von diesen kleinen mittelständischen Brauereien. Und in den 80er Jahren war es tatsächlich so, dass all diese Brauereien in eine riesengroße Krise reingerauscht sind. Die hatten alle unglaubliche finanzielle Probleme. Ein Grund dafür war zum Beispiel, ja, in den 80er Jahren sind diese Privatsender aufgekommen. RTL, Sat.1, ProSieben, dieses ganze Zeugs. Mhm. Und diese Sender wurden von den großen Playern, ja, von den großen Brauereien als Werbeplattform genutzt für ihre Hochglanzwerbung. Und dann sind die über diese Sender auf den Markt geknallt. Und die Leute damals sind da extrem drauf angesprungen, haben ihre Region vergessen. Ja? Und diese armen kleinen Mittelständler, die hatten unglaubliche Probleme zu überleben.
Ach, weil die Leute nur noch Krombacher und Becks dann.
Richtig.
Ah ja, okay.
Ja, also das war der Grund. Jetzt gibt's da wieder so eine kleine Trendwende. Ne? Das ist jetzt alles wieder anders und wieder besser, aber in der Zeit war es schwierig. Und man spricht in dieser Zeit tatsächlich auch von dem Brauereissterben. Ja? Mhm. Und der Erfinder der Bionade, der Dieter Leipold, der hat mal zu mir gesagt, mein Rufname ist übrigens Roger. Ne? Er hat gesagt, Roger, okay. Mit dem Bier alleine, das schaffen wir nicht. Ja, da geht es uns wie all den anderen. Wir schließen zu. Wir müssen unseren Betrieb einstellen. Ich muss mir irgendwas ausdenken, was uns weiterhilft. Ne? Und dann hat er noch gesagt, und wenn ich mir was ausdenke, dann muss es was ganz Neues sein, was es vorher noch nicht gegeben hat, wo noch kein Mensch dran gedacht hat. Weil alles andere gibt es eben schon und das können die anderen auch. Und über sein Bier hat er mal einen ganz tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, mein Bier, das ist gesetzt, das ist unveränderbar. Er hat gesagt, Bier ist das Reinste, was es gibt. Es ist ein Lebensmittel für Erwachsene, das kannst du nicht besser machen. Ja? Mhm. Also, das war gesetzt. Und dann hat er halt überlegt und hat auch erzählt, hat gesagt, so, Bier ist gesetzt und jetzt frage ich euch mal, was hat er gesagt? Schaut euch mal die Limonaden an. Ja, da hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert. Ja?
Ja, ja.
Ich sehe da nichts, wo sich einer mal ein bisschen Mühe gegeben hätte, dass man Limo macht, aber die auch was Vernünftiges ist, die ein vernünftiges Lebensmittel ist. Das ist völlig unbesetzt.
In den 80er Jahren, ne, sind wir noch. In den, also, ja.
In die, ja.
Mhm. Das stimmt,
das,
ja.
Das Faszinierende an dem Erfinder, an dem Dieter Leipold, war wirklich, dass der gedanklich seiner Zeit immer unglaublich weit voraus war. Der hat sich über die Geschichte in den 60er Jahren schon mal Gedanken gemacht. Da war er in der Würzburger Hofbräu beschäftigt und hat die Limonadenabfüllung betreut. Und dann hat er gesagt, das ist doch ein Widerspruch. Wir brauchen Bier für die Erwachsenen. Das ist ein heiliges Lebensmittel in Bayern. Da gibt's ein Reinheitsgebot. Ja? Und da fülle ich gerade was ab, was nur Kinder trinken. Und es überlegt sich kein Mensch, was da drin ist. Das ist der letzte Mist. Ja? Und diesen Gedanken hat er wieder aufgenommen. Und hat sich einfach ja als Ziel gesetzt, eine Limo zu machen, ein besseres Lebensmittel in diesem Getränkebereich. Könnt ihr damit was anfangen?
Ja, kann man klar. Sich gut vorstellen, ja.
Gut.
So. Das war ja unsere Jugend, ne? Also Mitte 80er, da waren wir so, weiß nicht, so 10, 12, Anfang Teenager-Dasein. Und ich erinnere mich da auch, ja, eine Handvoll Limonaden, vielleicht zwei Hände voll und die meisten waren vom selben Hersteller.
Ja. Mhm. Ja, okay, aber Bionade, also das klingt ja jetzt danach, das hat so ein bisschen was mit Bier zu tun und so, hat es ja auch, ne? Wenn man es genau
weil, nimmt. Pass auf, der hat es ja alles erzählt, er hat gesagt, du pass auf, du musst jetzt mal Bier angucken, hat er gesagt. Ich bin ein Brauer, ich habe das studiert. Und er hat gesagt, und das studiert man, weil man ausschließlich mit der Natur arbeitet. Ja? Mhm. Du setzt Dinge aus der Natur ein, du setzt die Natur wieder ein, die macht ihren Job, du schiebst einen Kreislauf an, du beginnst mit der Natur, Natur hilft dir und dann geht's in die Flasche, okay? Und das, hat er gesagt, das möchte ich auch für meine Limo, ja? Ich möchte ausschließlich Natur einsetzen und die Natur soll mir auch helfen bei der Herstellung. Und das ist dieser Unterschied bis zum heutigen Tag. Wir setzen die Natur ein, einmal gibt die uns einen Rohstoff, dann bereiten wir was zu, dann setzen wir die Natur nochmal ein, dann macht die ihren Job, dann schieben wir einen Kreislauf an und dann geht's in die Flasche. So.
Das heißt also, konkret so ein bisschen...
Konkret heißt das, pass auf, der wichtigste Bestandteil von jeder Limonade ist immer eine Säure als Basis. So ist jede Limonade aufgebaut, die ihr kennt. Okay? Säure und dann kommt ein Geschmack. Die Säuren, die man sonst so hernimmt für Limonaden, Erfrischungsgetränke, also Fanta, Sinalco, Coke oder was immer ihr euch ausdenkt, ja, ist eine Säure und was man da hernimmt, ist meistens Zitronensäure oder Phosphorsäure oder beides. Ne? Dann hast du die Basis, dann haust du irgendeinen Geschmack rein und dann ist es schon fertig, einfach zusammengemixt.
Ja.
Und diese Säure, das ist der große Unterschied. Und um diese Säure zu kriegen, die er sich da vorgestellt hat, das hat diese ganzen Jahre beansprucht. Das steckt, da steckt stecken die ganzen Jahre der Forschung drin. Ja? Also er hat auch gesagt, wenn ich eine Limo machen will, das wichtigste Bestandteil, ja, ist die Säure. Und dann hat er gesagt, welche Säure kann ich dann überhaupt hernehmen? Ja, ja. Wenn ich was besser machen will. Und wie kriege ich die gebraut? Wie macht man das die Natur? Und das ist so der Punkt. Und wenn du so eine Idee hast und die umsetzen möchtest, dann brauchst du halt auch mal, du brauchst Ausdauer und auch ein bisschen Glück, was du dir verdienen musst durch Beharrlichkeit. Ja. Und er hat sich in der Natur umgeschaut, logischerweise, wenn du was machen willst, was sich nur auf die Natur beziehen soll. Und dann hat er Versuche gemacht mit Honig. Ja,
okay.
Und im Honig ist die gleiche Säure, die wir als Basis für unsere Bionade hernehmen. Die heißt Gluconsäure, eine ganz milde organische Säure.
Okay.
Ah, okay, ja, interessant.
So. Und das fand er schon mal hochspannend. Ja. Hat er gesagt, so eine schöne milde Säure. Hat er gesagt, wie geht denn das? Wie kommen die in den Honig? Wie macht es die Biene? Und dann hat er die Biene regelrecht studiert. Und es war nicht so einfach, wie ihr das heute macht oder ich oder all die anderen. Wenn du Wissen brauchst, einfach dann gehst du auf Google und dann steht dir alles zur Verfügung. Das gab es ja in der Zeit nicht. Da gibt es heute noch ganz tolle Verbindungen zu diesen Bienenbäbsten, ja?
Ja,
die da einfach ein tolles Wissen hatten und die ihm auch sehr, sehr geholfen haben. Also er hat die Biene studiert, ja, und dann hat er festgestellt, oh lala, die Biene stellt diese Säure, die im Honig ist, selber her. Der hat zu mir gesagt, Roger, stell dir vor, die fermentiert. Ja?
Okay.
Das heißt, die Biene hat als Ausgangspunkt Zucker. Okay?
Mhm.
Dann produziert die ein Enzym, Glucoseoxidase. Und das ist in der Lage, den Zucker umzubauen, ja, zu fermentieren,
ja,
zu dieser milden Säure, ohne dass ein kleines Stückchen Alkohol dabei entsteht.
Ja?
Interessant.
Okay.
Ja.
Und dann hat er gesagt, wenn das bei der Biene funktioniert, dann muss es da was geben. Ich mache das einfach der Biene nach. Er hat dieses Vorbild aus der Natur für seine Idee genutzt. So, jetzt mal zurück zu unserer Säure. Die Biene hat Fruchtzucker und bei uns ist es so, wir beginnen die Herstellung der Bionade in einem ganz normalen Sudhaus, in einem Brauhaus mit zwei Kesseln.
Okay.
Einem Sudkessel und einem Läuterbottich. Und der erste Schritt der Bionadeherstellung, der ist nahezu wie beim Bierbrauen, okay?
Ja.
Du brauchst einen Brauer, der weiß, wie man so einen Sud herstellt. Das heißt, du kriegst von den Biobauern hier die Braugaste, die Biogaste, dann wird eingemeischt in den Sudkessel, ja? Also wird das geschrotet, dann wird eingemeischt und dann über verschiedene Temperaturstufen, dass der Malzzucker sich da drin löst, dann wird geläutert, also die festen Bestandteile kommen raus und dann hast du einen Sud, eine Würze. Und das ist nichts anderes als flüssiger Malzzucker. Okay?
Okay.
Und das ist unser Angebot aus der Natur. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Ja? Er möchte, wenn ich Bier brauen möchte, ja, gebe ich da noch, nehme ich Hefe, okay, und die macht ihren Job und baut diesen Zucker um zu Alkohol und Bier.
Ja.
Ja.
Na? Also und Hopfen kommt noch rein. So. Und wenn ich Bionade machen möchte, dann natürlich will ich keinen Alkohol, ich möchte diese milde Säure. Und dann hat er, fast 10 Jahre hat es gedauert, bis er die richtigen kleinen Helfer aus der Natur hatte und auch die Bedingungen, die brauchen, damit die immer optimal ihren Job machen, ja,
okay,
die man da einsetzt in den Zucker und die in der Lage sind, aus diesem Malzzucker, aus diesem Sud, uns diese milde Säure herzustellen. Mhm. Und da steckt dieses ganze Geheimnis drin. Das ist der Unterschied, okay?
Ja, und okay, also du sagst, das hat 10 Jahre gedauert und dann war die Säure sozusagen... Ja, war da. Und wo sind wir da zeitlich ungefähr? Also da sind wir jetzt schon Ende der 80er oder ist es
ja
noch?
Ja, schon. Ne, und dann, ja,
gut, so,
dann hast du die Basis und es ist wie bei einer Pizza. Wenn du den Teig erstmal hast, dann wird halt belegt. Ja? Und dann geht's in die Flasche.
Und welche kleinen Helferlein waren das dann? Bakterien,
ja,
oder?
Das ist ein Bakterienstamm, der heißt Gluconobacter oxidans.
Okay.
Und dieser Bakterienstamm, der wohnt bei uns seit dieser Zeit, ist in einem Kreislauf eingebunden, der nie stillsteht und produziert Tag und Nacht Gluconsäure, immer zu gleichen Bedingungen. Und die Herausforderung war wirklich, diesen Kreislauf so abzuschirmen, dass da nichts reingeht, was den stört. Mhm. Ja? Und es ist schade, dass ihr halt nicht persönlich vorbeikommen konntet,
ja,
weil
voll.
Dann hätte ich euch das auch zeigen können. Das ist der Kellerbereich, also in dem wir halt die Bionade brauen. Und da sieht man auch die heißen Fermenter. Dann hättet ihr diesen Bereich auch mal sehen können. Na?
Ja,
ja. Also ist auch interessant.
Und diese Fermentierung ist also der Umbau von Zucker in Säure.
Richtig.
Ah, okay. Weil, also das Wort kannte man ja schon vorher. Ne? Also.
Genau, und es entsteht kein Alkohol. Und das ist das Besondere. Mhm. Und das kann keiner. Und das ist halt, und das ist Eingangsfrage, das ist der Unterschied zu jeder anderen Limo auf der Welt.
Ja, verstehe. Und ich nehme an, ihr habt da zwei verschiedene Häuser sozusagen. Ne? Also ihr habt in den Bottichen nur entweder Bionade-Prozess drin oder Bier.
Wir brauchen kein Bier mehr.
Ach so, das habt ihr dann ganz eingestellt irgendwann.
Das Bier ist irgendwann mal ganz auf der Strecke geblieben, ja.
Ah, okay. Wie wir noch sehen werden, das ging ja dann irgendwann ziemlich durch die Decke, ne? Bionade, das müssen wir dann, musst du dann nochmal drüber sprechen, ja.
Ja, klar.
Ah, verstehe, dann war Bier nicht mehr so wichtig. Okay.
Also dann sind wir jetzt Ende der 80er. Und
Ende der 80er, Anfang der 90er schon.
Und plötzlich, also welches war die erste Sorte? War das Kräuter oder Holunder?
Tatsächlich Litschi.
Ach, Litschi war sogar vorher noch. Ah, okay.
Ja.
Okay.
Und das ist auch zu erklären, weil ich habe ja viel Besuch auch und da kommen ja auch immer viele Fragen. Die sagen dann, eine Frage ist zum Beispiel, warum Litschi als erste Sorte? Ihr kommt doch aus der Rhön, das wächst doch gar nicht hier.
Sehr exotisch.
Das ist exotisch. Ne? Ja, das war so ein Gedanke. Also die Geschichte, dass man natürlich die Region mit ins Boot nimmt, dass man guckt, dass man die Landwirte mitnimmt, dieser regionale Gedanke, das ist alles gewachsen. Das ist eine ganz lange Entwicklung, wie wir uns alle im Leben weiterentwickeln. Am Anfang ging es einfach darum, ich habe diese wunderbare Säure, ja, und jetzt brauche ich was aus der Natur, was geschmacklich damit harmoniert, mir so einen Limo-Geschmack gibt und vielleicht ist es sogar noch was vorher keiner genommen hat. Und es die 90er Jahre, da kam Litschi gerade so auf, das war so eine Modefrucht. Mhm. Ja?
Ja.
Und deswegen hat er sich für Litschi entschieden. Und Litschi war tatsächlich auch mein erster Schluck Bionade, den ich gemacht habe.
Und wie war das? Also du kamst dann irgendwo rein und dann stand er da mit der ersten Flasche oder hast du aus dem Becher?
Ja, wir waren ja immer, wir waren ja oft zusammen, die lief im Band und ja, hat man mal probiert und ich war damals auch schon Tennis-Crack, viel Sport gemacht und ich habe mir die eingepackt und habe probieren lassen und habe mich gefreut. Also ich habe, das war ja das Tolle, mir hat die Idee, also hörst und auch ganz viel Erklärung dazu hast und du auch weißt, was der gemacht hat, ne? Dann ist es schon mal was Besonderes. Und wenn es dann auch schmeckt, dann ist es, das ist fast unbeschreiblich.
Und ist das dieselbe Litschi-Bionade, die es heute auch noch gibt?
Ja, so annähernd. Hat sich ein bisschen was geändert.
Okay, aber so vom
Prozess? Also wenn ich eine Litschi trinke heute, dann ist es Nostalgie. Dann ist es einfach ein Traum.
Und am Prozess hat sich seitdem, jetzt, was du jetzt erzählt hast und heute, nicht so viel geändert dann demnach? Nein. Ah ja,
Und ich würde auch gerne euch nochmal was zu dem Erfinder sagen, was wir vorhin hatten, dass der seiner Zeit immer so voraus war. Ne? Das ist unglaublich. Leider ist er gestorben, der arme Kerl, viel zu früh. Ne?
Okay.
Aber der konnte so weit in die Zukunft gucken. Pass auf, heute, ne? Dieses Zuckerthema, das wird ja teilweise fast militant abgehandelt. Das ist so ein Riesenthema.
Ja, ja,
so.
Klar. Jetzt, wo das Rauchen abgehakt ist,
genau.
Das nächste, ja.
So. Und dass da heute jeder ein bisschen Acht gibt, das ist normal. Nur, als der die Bionade erfunden hat, war das völlig egal. Aber der hat zu mir gesagt, Roger, wenn ich bei meiner Limo da was besser machen möchte, dann darf ich nicht so viel Zucker einsetzen müssen. Das ist nicht gut.
Okay. Ja.
Und das ist, weißt du, du bist heute mit Zuckerthemen beschäftigt und dann erinnerst du dich daran, was der dir vor 30 Jahren erzählt hat. Und das ist was mich auch fasziniert. Und der hat es eben hingekriegt. Der größte Vorzug an dieser Säure ist, milde Säure braucht viel weniger Zucker und du hast einen sehr angenehmen Geschmack schon. So. Und die Säure, die wir eben einsetzen, ist ein Lebensmittel, auch hochkonzentriert. Ich hoffe, ihr kommt mal vorbei, weil ein Teil des Besuchs hier ist natürlich, wenn man Lust hat, kann man diese Säure ganz alleine für sich mal probieren und kann da mal verkosten und kann mal reinschmecken in das, was wir an der Bionade brauen.
Bei wie viel Prozent Zucker sind wir da jetzt eigentlich? Ich habe jetzt keine Flasche hier, aber sag mal gerade so grob, weil du sagst, da ist eher weniger Zucker drin.
Es ist ja weniger, also so zwischen 4,2 Gramm, 4,9 Gramm. Es ist also wirklich überschaubar. Also teilweise ist es wirklich um die Hälfte weniger. Und eigentlich dürfen wir uns auch nicht Limonade nennen, weil wir dafür zu wenig Zucker haben.
Ja, das alte Thema, ja.
Das ist auch spaßig, ja.
Ihr seid ja auch nicht eine Limonade, ihr seid eine Bionade.
Wir sind eine Bionade, ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk, hergestellt durch Fermentation.
Wie kamst du denn eigentlich zu diesem Namen? Also war das noch vom Erfinder? Oder
auch den Namen hat er festgelegt und der ist von der Herstellung abgeleitet. Ne? Mhm. Also ich frage ja immer in der Runde, wenn ich Besuch habe oder so, Ich sage, was glaubt ihr denn? Wo kommt denn der Name her? Und dann sagen also auf die Schüler meistens, die Kinder, ja, weil alles Bio ist. Das stimmt schon, es ist alles Bio. Und da ist der Name aber nicht hergeleitet. Der ist hergeleitet von der Herstellung. Ja? Von biologisch hergestellter Limonade.
Ja.
Und aus diesem Satz hat er den Markennamen gebildet.
Okay.
Ja, ja, er hat gesagt, wie nenne ich jetzt mein Getränk? Es ist eine biologisch hergestellte Limonade, hat er gesagt. Wenn ich das draufschreibe, das ist zu lang, das wird nichts. Und dann hat er einfach, zack, Bionade. So was Geniales. Ja? Du kannst es ja überall auf der Welt einsetzen und du hörst es, zack, und es ist sofort positiv besetzt.
Ja, stimmt.
Also besser Namen kannst du nicht finden.
Ist der geschützt, ja, ne?
Ja.
Ja. Und seid ihr eigentlich auch im englischsprachigen Ausland vertreten? Weiß ich gerade gar nicht. Also sagt man da Bionade oder so? Gibt's das?
Teilweise. Das also teilweise sagt man auch in Hamburg oder in Berlin Bionade. Also
Bionade, das, okay, ja.
Gibt's auch.
Und nur nochmal, um das klarzustellen, wir haben gerade von Honig und so gesprochen, aber um das nochmal klarzustellen, das schmeckt ja überhaupt nicht nach Honig. Also das ist jetzt nicht irgendwie, nur weil da jetzt Honig drin vorkam in der Geschichte.
Nein. Nein, es geht nur darum, dass diese Säure auch im Honig ist und dass die Biene das Vorbild geliefert hat, dass sowas überhaupt machbar ist.
Ja,
ne? Aber es hat mit, also das ist der Bezug zur Biene.
Ja, genau, ne, damit das nicht missverstanden wird, so, ja.
Ja.
Aber wie ging... Also wir brauchen auch keine Bienen für die Herstellung oder was weiß ich, ne? Also
richtig.
Es ist so, das Einzige, was wir tun, ist, dass wir das unterstützen, dass wir selber auch einen schönen Garten haben bei uns angelegt und dass da natürlich auch ein paar Bienenvölker stehen. Und wir machen unseren eigenen Bionade-Honig. Die Mitarbeiter kriegen alle Jahre wieder. Wenn es weihnachtet, gibt es ein Glas von unseren fleißigen Bienen. Cool. Es gibt auch welche, die sagen, das sind die einzigen, die hier was arbeiten. Nein, Quatsch.
Gut, Wolfram, du wolltest gerade
was sagen. Genau. Mich interessiert, wie es dann weiterging. Also wir wissen ja heute irgendwie, ne, gibt's die Bionade in Deutschland halt auf jeden Fall überall, aber es hat ja dann tatsächlich erstmal waren dann diese Flaschen da. Und wie hat es sich dann weiterentwickelt, dass diese Erfolgsgeschichte dann draus wurde? Also wie kam der, muss er die ersten gegeben haben, die dann sagten, nee, das ist toll, dafür nehmen wir mal eine Kiste oder wie hat sich das entwickelt?
Also das war halt auch ein langer Weg. Und das ist auch das Besondere, so einen langen Atem zu haben und so lange durchzuhalten bei all diesen widrigen Umständen. Das war ja so schwierig auch wirtschaftlich überhaupt zu überleben, bis da mal was passiert ist. Daran zu glauben, das waren so wenige Menschen, die da wirklich voller Überzeugung waren. Ne? Und das macht auch die Bionade-Geschichte aus. Und ich erzähle euch das gleich. Aber und wenn ich eine Bionade trinke, dann ist es für mich viel mehr als nur ein Getränk. Also durch dieses Gewachsene, durch diese Geschichte, die da drin steckt, hat für mich das Getränk auch eine Seele. Und da liegt einfach ganz viel Emotion drin. Ne? Wollt ihr vielleicht mal wissen, wie die überhaupt so lange durchgehalten haben, bevor ich euch die Geschichte erzähle?
Ja, wir wollen das wissen.
Wie es denn durch die Decke gegangen ist irgendwann mal, was natürlich unfassbar war.
Also, ja, genau.
Wie haben die das denn überhaupt geschafft, so lange durchzuhalten? Also, der Brauerei geht schlecht, ja. Ganz schwierige wirtschaftliche Verhältnisse. Es steht die Idee im Raum. Forschung kostet auch Geld übrigens, also und du brauchst finanzielle Mittel. So. Und jetzt war es so, dass die 80er Jahre, das war die goldene Zeit, die Hochzeit der Großraumdiskotheken. Ja?
Ja, heute kaum noch denkbar, aber.
Dieses Konzept, das findest du heute nicht mehr, ne? Aber damals hat es funktioniert und dann hat der Leipold, ja, kurzerhand direkt am Brauereigelände, ja, ein Ding entworfen, ein Konzept für eine Großraumdiskothek mit einer riesen Wumms-Anlage drin, mit der ersten Lasershow weit und breit. Und weil das vielversprechend war, ja, und weil sowas funktioniert hat, hast du dafür von den Banken natürlich auch Geld bekommen, okay?
Ja.
So, dann hat er quasi mit der Disco ein eigenes Business gehabt, von den Banken finanziert, ja, und die Brauerei hatte mit diesem Geschäft, was er eröffnet hat, einen neuen Großkunden, ja? Also das war so Win-Win. Das heißt, die haben sich ihr eigenes Zeug abgekauft und alles, was von dieser Finanzierung übrig blieb, ja, floss wieder rüber in die Brauerei und damit hat man sämtliche finanziellen Löcher gestopft und hat diesen ganzen Laden am Leben gehalten. Die ganze Geschichte hing am Rock'n'Roll.
Ja? Wie hieß die Disco? Fleißige Biene oder pass auf, heiße Biene?
Weil alles andere als 0815 hieß sie tatsächlich 0815 und von den Leuten wurde sie 08 genannt. Wir gehen in die 08.
08, so. Ja.
Okay, also man macht eine Part. Disco auf, um der Brauerei das Überleben zu sichern. Also ein richtig schönes Beispiel für von Not macht erfinderisch.
Ja.
Viele machen es genau andersrum, ne?
Ja. Also, und wie komme ich zur Familie, ne? Also, mein Job war, ich war da in dem Laden 10 Jahre lang der Mr. Resident DJ in the house. Hab keine Ahnung, wie oft gesagt, guten Abend, Ostheim. Ja.
Ja. Und ist der Runde geht rückwärts. Ah, nee, das ist anderes.
Ja, genau.
Put ja, your hands up in the air. Ich habe deinen Namen gegoogelt und da stand irgendwie die Überschrift in irgendeiner Lokalzeitung vom Kult-DJ zur Limonade oder so. Leider war das hinter der Paywall.
Da muss ich euch echt loben, ihr seid top vorbereitet.
Nee, das geht immer nur an Jörn. Ja.
Nee, das ist tatsächlich. Also,
ja, witzig.
Ja, das cool. War schon so, ne? Es war eine Kult-Disco und die Art und Weise, wie ich halt damals Disco verstanden habe, glaube ich, und wie ich das gemacht habe, kam ganz gut an. Das hat ganz gut in die Zeit gepasst. Es war von Erfolg gesegnet und ja, und es war halt auch so Win-Win.
Und statt Schaumbad gab es dann Bionadendusche oder wie?
Ja, und natürlich gab es die da auch zu trinken, die Bionade dann irgendwann mal in den 90ern.
Witzig, sehr cooles Konzept.
Es war auf jeden Fall ein wichtiger Part. Ich meine, ihr müsst euch ja vorstellen, der hat ja viel Geld da reingesteckt. Und wenn der Laden nicht funktioniert, dann gibt es keine Geschichte.
Klar.
Ne? Ja. Und das war schon eine Hausnummer. Also da gingen am Abend, wenn es richtig gut lief, bis zu 1400, 1500 Leute durch.
Ne? Aber das war noch nicht der Durchbruch, oder?
Nein!
Also eben, genau. Das wollte ich nochmal sagen. Also da gibt es ja noch so ein Stichwort Hamburg und so.
Ja.
Erzähl.
Das war noch nicht der Durchbruch, aber es hat dafür gesorgt, dass überhaupt geforscht werden konnte, dass entwickelt werden konnte, dass die ersten Flaschen gefüllt werden konnten.
Ja.
Also das das war mein Part und vielleicht, bevor ich das vergesse, weil ich vorhin am Anfang schon mal gesagt habe, wie dankbar ich dieser ganzen Bionade-Geschichte bin oder auch dem Erfinder, dass er das durchgezogen hat. Ich habe Jahre meines Arbeitslebens hier verbracht und ich habe hier noch nie irgendwas gemacht, was mir keinen Spaß gemacht hätte. Natürlich, wenn du Beruf DJ bist und ein Leben ohne Wecker und mit viel Rock'n'Roll und Spaß, ist ja auch toll. Jetzt ist aber auch schön. Ne? Und das habe ich habe dem Ganzen wirklich unglaublich viel zu verdanken.
Ja. Ne?
So, wie ging es denn dann weiter? Also Der Plan mit der Bionade war, dass man quasi eigentlich logisch nachvollziehbar, so würdet ihr es vielleicht auch machen, weiß ich nicht. Du hast was hier in deiner Region entwickelt. Deine Idee ist in der Flasche. Ja. Und dann hat man gedacht, man geht hier so in die Kneipen und man wird einfach in der Region erstmal bekannt. Und wenn es dann hier angekommen ist, dann machst du den nächsten Schritt und gehst weiter. Und das hat nicht funktioniert.
Das hören wir öfter.
Also es hat ein bisschen funktioniert. So kleine Achtungserfolge hattest du. Ne? Ich habe damals auch meine Kontakte genutzt, die ich als DJ natürlich zur Gastronomie hatte. Ich hatte standesgemäß so einen alten Benz mit einem riesen Kofferraum. Ne? Habe ein paar Bionadekästen immer reingeladen und habe die halt vertickt an die Gastronomen hier. Ne? An so Freaks. So, das war nett und es war kein Erfolg. Es ist nie wirklich was passiert. Okay. Und Und man hat auch ständig während der ganzen Zeit so ein, an dem, ja, an dem Markenauftritt gearbeitet. Ja, an dem Logo, an dem Etikett auf der Flasche.
Hat sich das sehr verändert? Also war das damals ganz anders?
Ja, natürlich.
Oder?
Also wenn ihr normalerweise, wenn man auf der Homepage guckt, da sieht man dann auch mal, wie die ersten Flaschen aussahen und wie sich das dann bis zum heutigen Tag verändert hat. Das ist schon sehr, sehr verändert. Also da war eine Agentur mit im Boot, ja. Dann hat man das Gesicht verändert. Die Flasche war eh genial, aber die Flasche war übrigens auch keine Absicht. Das war aus der Not geboren. Ja.
Okay.
Die waren halt gerade da, die Flaschen.
Ah, okay.
Also zur Flaschenform sage ich euch kurz, der Leipold, ihr müsst euch vorstellen, geht zur Bank und sagt, ich fange an mit meiner Bionade. Dann sagt die Bank zum Leipold, du bist du narrisch jetzt, ne? Du hast doch nicht mal Flaschen. Dann sagt er, wieso? Wir sind doch eine Brauerei. Wir haben doch Flaschen.
Ja, okay.
Und deswegen ist es da gelandet und die allerersten Bionaden, das war auch kein extra Kronkorken für Bionade, da stand drauf Peterbier, Peterbrauerei.
Ach so.
Ja. Okay. Ganz easy. So, egal. Dann hat man die Flasche, dann hat sich der Auftritt verändert, sah schicker aus, ja, richtig hip. Und dann hat man gedacht, pass auf, hier in der Gegend, ja, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr mal in der Rhön wart, da leben die Menschen ganz anders. Ich sage immer, die leben viel näher an den Wurzeln. Und du bist umgeben von Natur und von natürlichen Dingen. Und dann hat sowas vielleicht nicht so diesen Stellenwert. Und dann hat man gedacht, wenn wir aber damit in die große Stadt gehen, da findet das Leben ganz anders statt. Ein bisschen weiter weg. Und vielleicht finden die das gut. Ja, so eine Naturidee in der Flasche, die auch noch geil schmeckt und geil aussieht. Ja. Und dann hat man das versucht. Und dann gab es Kontakte zu einem Händler in Hamburg. Mhm. Der hat auch einen Namen, Götze heißt der. Mhm. Und der hat es tatsächlich in ein paar Läden platziert. Und das war der Anfang von einer nicht mehr zu berechnenden Entwicklung. Ja. Also, man nennt sowas auch virales Marketing. Das heißt, du bist in Hamburg, ja, ein wichtiger Standort für deine Marke, und dann gehst du in so angesagte Clubs. Und das sind wie so kleine Virennester, die du da legst, im positiven Sinne gemeint, ne? Mhm. Und von da aus entsteht was, es wird drüber gesprochen, und dann verteilt sich das, ja? Mhm. Und ja, bis es halt ganz, ganz viele kennen. Und es hat für Hamburg absolut funktioniert. Es war dann in den Läden, dann sind noch ein paar Sachen passiert, dann wurden die Leute noch neugieriger. Was ist denn das für ein Zeug? Wo kommt denn das her? Ne? Ja. Und dann ist Hamburg ja auch eine Medienstadt. Mhm. Ja? Journalisten gehen aus, die Fernsehmenschen gehen aus. Und dann müsst ihr euch vorstellen, innerhalb von relativ kurzer Zeit taucht da die Bionade auf, die es vorher noch überhaupt nicht gab. Und dann sagen die, was ist denn das? Ja? Ja. Ist das vielleicht eine Story? Wo kommt denn das her? Mhm. Und da ist was passiert, was dieses Ganze ausgelöst hat. Ja? Ausgehend von Hamburg gab es Berichte, Berichterstattung im besten Sinne. Da ist eine Werbung passiert, die kannst du nicht bezahlen. Ja, die Printmedien haben geschrieben, da stand ganz groß im Stern, zwei Seiten Hochglanz, das Bio-Wunder aus der Rhön. Ja?
Wir sind Anfang der 2000er, ne? So.
Ja, ganz genau.
Also
da sind wir jetzt.
Der Sprung war aus der Rhön nach Hamburg.
Genau.
Und dann, okay, also Hamburg scheint da ein gutes Pflaster zu sein, ne? Da gibt es ja auch eine andere Marke, die da angefangen hat und auch groß geworden ist.
Ja, offene, neugierige Menschen. Also ich behaupte, hätte man sich München ausgesucht, hätte das Ganze nicht funktioniert.
Ja, kann was dran sein.
Weil anders.
Ja, verstehe. Ja. Okay, du warst bei den Medien. Der Stern etc.
Genau. Und ich mittlerweile habe ich mich dann als DJ verabschiedet, habe so eine Abschiedstour gemacht, habe ein paar andere Sachen gemacht und bin dann im Zuge dieser Entwicklung, dass einfach ganz viele Anfragen von außen kamen und Kundenbetreuung nötig war, bin ich tatsächlich offiziell in den Bionade-Außendienst gewechselt und habe ein Riesengebiet betreut. Hessen, Bayern, Thüringen, war ganz viel unterwegs. Ne? Das war so 2004, 2005, okay? Und da gab es zum Beispiel auch dann diesen Sternbericht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn sowas erscheint, was das bedeutet, wenn du ein Handy besitzt, ja, was das auslöst an Nachfragen, an Interesse und wir wollen auch und hopp und wann kommt ihr vorbei?
Okay, also es ist tatsächlich, gerade zu der Zeit, ne, war natürlich so eine Zeitung noch ein wichtigeres Medium als heute.
Ja.
Weil die Leute mussten halt einfach davon erfahren, dass es sowas gibt.
Richtig. Ja. Und die haben auch im besten Sinne erklärt, wie es geht. Die haben das übernommen. Und das ist ja nicht nur bei den Printmedien geblieben. Ja, der Peter Kowalski, der also auch viele Jahre das Gesicht auch der Marke war, es gab Phasen, da kam der nicht mehr zum Arbeiten, weil er permanent vor irgendeiner Kamera stand. Es waren alle Fernsehsender am Hof, ZDF, Infokanal, ARD hat was gemacht, die ganzen dritten Programme, alle waren da. Die Sendung mit der Maus hätte ich euch auch zeigen können, wenn er heute da gewesen wäre. Ja,
krass,
okay. Die waren auch da. Das war ein Ritterschlag. So.
Ja. Kurz zwischendurch, Peter Kowalski, der Name, das ist der Stiefsohn, kann das sein? Der Stiefsohn vom Erfinder?
Der Stiefsohn vom Erfinder, genau.
Okay,
alles klar. Das waren immer so, was man gehört hatte, ne? Der Erfinder und sein Stiefsohn, dass sie da lange gefrickelt und lange gekämpft haben und dranbleiben mussten. Okay.
Ja.
Ja.
Ja, und dann kam eine ganz bestimmte Fernsehsendung, ne? So hatte ich das beim Bayerischen Rundfunk, habe ich irgendwie einen längeren Artikel über Bionade gelesen und da erzähl, wie, soweit ich weiß, war das so ein bisschen dann der absolute Durchstarter dann, ne?
Also, es gab zum Beispiel ZDF-Infokanal, die Sendung war 20 Minuten.
Okay, krass.
Ja. Und dann ist Bionade durch die Decke, ja? Und ist überall im ganzen Land aufgetaucht. Und das ist wiederum eine Geschichte, eine Wirtschaftsgeschichte, die sich so natürlich nicht wiederholt. Also ich weiß nicht, wie weit ihr da im Thema seid. Wenn du was Neues hast, du hast eine neue Marke oder ein neues Produkt, ne? Und dann möchtest du natürlich, dass es irgendwo im Handel steht und angeboten wird. Und da ist der normale Weg, du hast dein Produkt, du gehst zum Handel, ja, und damit du ins Regal kannst, sagt der Handel, was gibst du mir dafür?
Ja.
Und je flächendeckender du das haben möchtest, ja, desto höher ist der finanzielle Aufwand.
Also wenn es viel Konkurrenz gibt, ne?
Richtig. Und da ist was passiert, was normalerweise eigentlich gar nicht geht. Man hat innerhalb relativ kurzer Zeit ein Produkt flächendeckend in den Markt eingeführt, ohne diese ganze Kohle, die man normalerweise dafür braucht. Das wird sich nie mehr wiederholen. Also wenn irgendeiner von den großen Playern was Neues hat, will, dass es überall im Markt steht, dann legt er die Kohle auf den Tisch und dann steht es so fett im Markt, dass du da nicht dran vorbeikommst.
Ja, und du musst viel Geld in Werbung stecken. Ne? Soweit ich weiß, habt ihr bis jetzt überhaupt nicht Werbung gemacht, ne? Bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Ja.
Und in dem Fall war es natürlich anders. Ne? Die Leute haben ihren örtlichen Händler gefragt, hier diese Bionade, ich will die kaufen. Und dann blieb denen nichts anderes übrig, als zu euch zu kommen und zu sagen, wir stellen die uns mal gerne ins Regal ohne Gegenleistung.
Ja. Natürlich. Und das eine außergewöhnliche Story. Also ich habe öfter mal auch so Gäste aus Amerika, die über das Goethe-Institut, ne? Und wenn ich da die Geschichte erzähle, dann sagen die dann immer, hey Roger, it's a unique product and it's a really unique story.
Ja, das stimmt schon. Ja. Also ich hatte noch gelesen bei diesem BR-Bericht, dass Galileo auf ProSiebenSat.1 darüber berichtet hat und das so der Start dann war.
Natürlich.
Erzähl.
Weißt du, und das war natürlich groß. Und das war auch ein Ritterschlag, ne? Und ich war fast beleidigt, ne? Ich bin ja auch zu den Leuten gegangen und habe erklärt, was der gemacht hat und dass wir brauen, dass wir fermentieren, dass uns das die Natur macht und wie es geht. Ja. Ne? Aber dann kommt der Mann im Fernsehen und erzählt es. Oh, hast du das gesehen? Das ist ja super.
Ne? Ja, klar.
Also, aber nichtsdestotrotz, das war toll. Ne? Aber man war sich dann auch bewusst, dass es wahrscheinlich nicht so bleibt. Aber es hat alles angeschoben und es hat natürlich geknallt. Aber dass sowas im Endeffekt dann auch nicht richtig gut gehen kann, ist eigentlich auch klar, ne? Könnt ihr euch das vorstellen?
Ja, lass uns gerade noch mal wenigstens Zahlen nennen. Also was ich hier aufgeschrieben hatte, war 2004 habt ihr 2 Millionen Flaschen verkauft. Ende 2005 waren es 6 Millionen, 2006 waren es 20 Millionen Flaschen und 2007 200 Millionen Flaschen. Also davon träumt man ja heutzutage.
200 Millionen.
200 Millionen Flaschen. Wahnsinn, ja. Also davon, ja, ne, davon schon. Das ist ja, wer schafft das denn heute noch, außer die ganz großen, die ja, ja. Also Coca-Cola und so.
Also ja. Es ist ungefähr, also ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber auch nicht verneinen, ja. So mit diesen Zahlen. Ich okay. bin eher so der Romantiker, aber die ja. Zahlen, die Zahlen waren schon Fakt. So. Und das ist natürlich, das bringt auch Probleme mit sich. Und ich habe ja ganz viele BWLer, die auch mit ihren Professoren kommen und die sagen, natürlich ist die Story einzigartig, aber leider kann sowas eigentlich auch nicht weiter funktionieren. Ihr müsst okay. euch ja überlegen, dieses Wachstum, ja, fiel in eine Zeit, wo dafür überhaupt nichts vorbereitet war. Das war immer noch die gleiche Brauerei, ausgelegt für so ein paar Hektoliter. Ja? Mhm. Marode teilweise. Und dann musstest du quasi dieses Wachstum irgendwie bedienen und irgendwie wuppen, ja. Mhm. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das finanziell bedeutet.
Ah,
und ja. du musst da Millionen reinpulvern, aber so schnell geht's nicht, ne? Und dann kriegst du halt ein Übergewicht, ne? Ja. Mhm. Ich kann euch mal einfach ein Beispiel geben, dass ihr das mal finanziell ein bisschen einordnen könnt. Da war Außendiensttagung und da kam der Peter Kowalski ein bisschen später. Und dann habe ich gesagt, na, jetzt fang mal an, ja. Und dann habe ich gesagt, na und, was hast du gemacht? Und dann hat er gesagt, du, ich musste erst noch einen Deal abschließen, ich habe leere Flaschen gekauft.
Ja.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, aha, wie viel hast du ausgegeben? Hat er gesagt, ja, 5 Millionen Euro.
Boah, ja. Flaschen.
Dann habe ich gesagt, krass, spinnst du? Dann hat er gesagt, was heißt spinnst du? Hat er gesagt, ich weiß doch nicht,
die sind ja, okay.
wo die Reise hingeht.
Ja.
Ja.
Mhm.
Also, dass ihr mal so eine Hausnummer habt, was, also, und das waren nur Flaschen.
Und ja. ihr habt ja auch nur in der Rhön produziert, ne? Ihr habt ja nicht angefangen, andere Firmen irgendwo aufzuziehen oder so. Ja.
Ja.
Okay.
Also, und das, wie gesagt, und das bringt natürlich logischerweise Probleme mit sich. Und ja.
Ja, was ich noch gelesen hatte, was ich sau interessant fand, also jetzt auch für uns als Limonaden-Fans und als Podcast, eine Kiste. Da ist 3,42 Euro Pfand drauf. Die Kiste ist aber in Wahrheit 7 Euro wert. Das heißt.
Das kann ich dir immer sagen.
Ja, also da war für mich auch irgendwie so ein Aha-Moment, wo ich dachte, na klar, du musst ja von diesem Anteil, das ist ja mehr als das Doppelte, musst du ja in Vorleistung gehen.
Ja.
Also du musst die Kisten ja erstmal anschaffen. Ja. Das ist wie so eine riesige, millionengroße Investition, die du da tätigst. Und dieses Geld ist im Umlauf.
Die in diesen Mehrwegkreislauf rausschicken kannst, musst du erstmal.
Das heißt, permanent sind viele Millionen Euro, die eigentlich euch gehören, ja permanent unter den Leuten.
Ja, das stimmt.
Das berichtete der Uwe Lübbermann auch. Also gerade wenn du Pfand auf irgendwas hast, was eigentlich mehr wert ist als das, also der Pfand weniger ist als das Produkt wert ist,
ja.
und dir das Produkt dann abhanden kommt, weil Flaschen weg sind oder was weiß ich, Kisten kaputt gehen, dann machst du Verlust.
Ja.
Interessant. Eigentlich müsste der Pfand immer höher sein, damit es einen Anreiz gibt, das zurückzubringen.
Ja, naja, aber man muss aber auch, wie gesagt, gucken, weil natürlich dann auch ganz schnell der gefühlte Preis nach oben schießt und vielleicht ja manche abhält. Also da muss man sensibel sein.
Ja.
Okay, also das gab finanzielle Probleme dann so ein bisschen. Das war so ein bisschen der Overflow dann,
ja. Genau, also das ist nachvollziehbar und natürlich erklärbar, aber trotzdem ist es so, dass die Geschichte kann dir keiner nehmen. Ja. Und das wird auch nicht mehr passieren. Aber wie gesagt, hat halt auch seine Probleme gehabt und dann war es einfach so, dass es halt ohne Partner nicht weiterging.
Okay, und dann fing diese, ja, ich nenne es mal Wechselgeschichte.
Ja.
Da, genau, und ja, was welcher Wer kam dann als Partner?
Also, wir hatten einen Partner schon in der Zeit, wo dieses tolle Wachstum reinfiel. Das war Rhönsprudel. Das ist ein Wasser, ein Brunnen im Hessischen, also ganz in der Nähe von uns.
Ja, schon mal gehört auf jeden Fall.
Schon mal gehört, ja. Ne? Die sind auch bundesweit unterwegs.
Genau.
Und das war unser Partner und mit denen hat man die Bionade GmbH begründet. Und da waren die Teile 51 Rhönsprudel, 49 wir.
Na? Das ist immer schon gefährlich.
Ja. Pass auf, es wird noch gefährlicher. Und mit denen ist man in dieses Wachstum rein. Und was ja sehr teuer war. Und dann war es so, dass wir große Probleme hatten, weil unser Partner Probleme hatte. Ja? Dann gab es mal die Meldung, die waren in ihrem Wassergeschäft pleite.
Ja, Rönnsprudel jetzt, ne?
Richtig.
Mhm. So. Okay.
Und das war der Punkt, wo man halt einen neuen Partner sich hat suchen müssen. Ja? Mhm. Also es ging in dieser Konstellation einfach nicht mehr weiter, weil die hatten da wohl auch ein paar Fehler gemacht, hat nicht funktioniert. Ja? Mhm. Und also musstest du einen neuen Partner finden. Und da begann dann diese Wechselgeschichte. Und der Partner war Radeberger.
Ach, ja. Okay. Den kennt man. Den kennen sogar wir, aber nicht den Biertrinker.
Sag bloß. Ja.
Ja.
Und aber, da gab es dieses Joint Venture, ne? Also 70% Radeberger und 30% blieb bei der Familie.
Okay,
und,
ja.
Und was aber im Nachhinein vielleicht auch für euch interessant ist, also Rönnsprudel, denen ging es wirtschaftlich in ihrem Wasserbereich wirklich richtig schlecht. Also das war auch spitz auf Knopf. Aber durch diesen Deal, durch dieses Joint Venture, ja, haben die sich auch gerettet und die stehen heute wieder völlig gut da. Okay? Bionade steht auch gut da. Die Idee lebt weiter. Es gibt Menschen, die sich um die Idee kümmern, um die Marke kümmern, so, so liebevoll und so gut, besser geht's überhaupt gar nicht. Das heißt, es ist im Endeffekt kein Drama passiert. Die Romantik ist ein bisschen raus, weil irgendwann mal die Familie auch komplett rausgegangen ist.
Ja, okay. Ja, und man muss sagen, vielleicht dazu, Radeberger gehört zu Dr. Oetker. Ne? Und
ganz
das
genau.
Das wiederum kam bei den Bio-Freaks und Bio-Fans nicht mehr so ganz toll an, oder?
Richtig.
Ja, okay. Ja,
das stimmt. Also das hat Sinn, natürlich was ausgemacht. Aber jeder, der persönlich dann hier vorbeigekommen ist, jeder hat gesagt, mein Gott, man spürt ja gar nichts von Konzern, das ist ja da ist so viel Herzblut, das ist doch, das ist gar nicht so. Mhm. Na? Logisch.
Ja, klar, das Produkt bleibt ja dasselbe und genauso Bio und so, ja.
Mhm. Ja. Aber
war das wirklich dann ausschlaggebend, also dass die Kunden dann plötzlich Abstand genommen haben vom Produkt wegen Dr. Oetker oder so? Wie erklärt ihr euch das?
Doch, also das kam einfach nicht so gut an.
Hm.
Na? Das kam nicht so gut an und da gab es dann schon einen Einbruch.
Ah ja, interessant.
Denke ich, ja.
Und dann ist die Familie, die das eigentlich alles mit von Anfang an gestartet hat, ist raus.
Genau. Nach einer gewissen Zeit dieser Konstellation gab es die Entscheidung, rauszugehen.
Das war 2012 ungefähr?
Ja.
Okay. Ja, das muss krass sein, oder? Wenn du so einen Betrieb aufgebaut hast und wirklich Tag und Nacht daran gearbeitet hast und dein Baby irgendwie da großgezogen hast und dann gehst du aus deiner eigenen Firma raus oder wirst, naja, nicht rausgedrängt, aber
ja, also da habe ich auch zu wenig Hintergrund, wie das wirklich abgelaufen ist. Auf jeden Fall sind die raus. Ne? Mhm. Aber es ist kein Dramen gehen anders. Es ist ja kein Drama passiert. Ihr müsst euch überlegen, es gibt doch ganz viele Beispiele, da hat einer eine tolle Idee, ja, bringt ihr irgendwie auf den Weg, kommt aber nicht zurecht, ist irgendwann mal völlig pleite und hat überhaupt nichts davon. Irgendjemand anders nimmt die auf und hat dann einen riesen Erfolg damit, ohne dass diejenigen, die es eigentlich auf den Weg gebracht haben, irgendwas davon haben.
Ja, normalerweise macht Apple das immer so.
Ja? Okay.
Ja,
aber das ist ja in dem Fall überhaupt nicht passiert. Natürlich war das schwierig. Da bricht dir das Herz. Aber wenn du jetzt ein bisschen weitergehst, also ich habe ja noch Kontakt und die Frau vom Dieter Leipold, die treffe ich ja ab und zu und die hat mir erst vor kurzem gesagt, also die wohnt auch noch in der Nähe, die sagt, ich kann völlig ohne Groll auf die blauen Kisten gucken. Es ist alles
gut. Das ist schon schön, ist auch wichtig, ne? Also das den Leuten dann, das hört man, ist auch tatsächlich was Besonderes, also dass dann die Geschichten so ausgehen, dass am Ende keiner ruiniert ist oder nervliches Wrack, weil er es nicht ertragen kann oder so.
Genau, weil er selber nichts davon hat, aber ich denke, der Deal war auch fair und es ist so, da waren halt dann auch Mittel da, andere Dinge zu probieren und sich zu verwirklichen und sein Leben halt anders auszurichten.
Was war denn an der Stelle mit dir, Roger? Bist du dann da geblieben bei der Firma Bionade oder
eher? Ja. Ich auf meiner Insel. Ne? Ich habe ja zu der Zeit schon den Besucherbereich betreut Und der ist ja unveränderbar, weil die Geschichte unveränderbar ist. Na? Und auch die Leute von Radeberger oder eine Person, die hier war, den ich wirklich sehr schätze, ja, der hat es auch sehr geschätzt, was ich da mache. Und das heißt, für mich hat sich nichts geändert. Nichts.
Ja.
Also einfach die Geschichte halt weitererzählt.
Ja,
Na?
okay.
Und
Gibt es da eigentlich, ich stelle mir das nur gerade so vor, du führst die Leute da rum und man guckt sich die Firma an und so, gibt es eigentlich irgendwie so ein Merchandise? Also, dass man da irgendwie so
ja.
Bionade-Fanartikel kaufen kann?
So, ja, aber wirklich geregen. Also ein Glas oder ein Öffner kann man mitnehmen
Ja,
oder ein
okay.
Liegestuhl, wenn man hier ist. Ne?
Okay, ja.
Solche Geschichten.
Ja.
Oder in Bezug auf unsere Projekte, wir haben zum Beispiel eine Geschichte Vielfalt 2030, das ist eine Stiftung von dem Dirk Steffens, die wir unterstützen. Da geht es um Artenvielfalt,
Ah ja.
um die Insekten, Schmetterlinge, dass man Blühwiesen schafft und Bereiche einfach schafft, dass man das unterstützt, dass das einfach erhalten bleibt und sich
Ja.
wieder verbessert. Und da gibt es zum Beispiel
Okay.
Insektenhotels oder
Ah ja.
Schmetterlingshäuser, die man kaufen kann. Ne? So in Anlehnung.
Ja.
Sowas gibt es dann schon.
Aber
Aber
diese,
was ich
ja.
euch noch kurz zu dieser Geschichte sagen wollte,
Ja, wir
warum
sind dann nicht
auch.
am Ende, glaube ich, ne? Diese wechselhafte Geschichte geht ja,
Ah,
glaube ich,
okay,
noch
geht
mal
noch weiter. Ja,
weiter.
klar. Aber was eben kein Drama ist, ist ja die Tatsache, dass die Idee vom Dieter Leipold ist ja nicht verloren gegangen. Ja, die steht im Raum. Und ich sag's nochmal, da kümmern sich im Moment Leute drum mit so viel Sensibilität auch und so viel Emotionen und mit ihrem ganzen Wissen. Das ist für mich eine wahre Freude, das zu sehen, wie man mit dieser Marke wieder umgeht. Und die Idee, die, was sich der Dieter Leibold mal ausgedacht hat, die existiert noch. Ja? Und ich habe mir einen ganz wichtigen Satz von Peter Kowalski mal gemerkt. Der hat gesagt, der Star, das sind nicht wir. Der Star ist das Produkt. Ja? Und der oder das ist noch da. Und deswegen ist
Ja,
es kein Drama.
klar, und ich denke, es wird da auch ja gerade ja wieder täglich aktueller. Also jetzt schon seit ja seit 2, 3 Jahren. Ne? Also dass sich da auf ja besseres Auskommen mit der Natur und eben nicht
Richtig.
alles
Mein gut,
kaputt, egal.
da haben wir ja schon immer auch viel gemacht. Ne? Da waren wir auch Vorreiter. Mit vielen Projekten. Wir haben also Nachhaltigkeit gelebt, bevor das Ganze inflationär teilweise auch eingesetzt wurde als Wort, als Bezeichnung. Ne? Das ist ja, ja, heute
Und
sagten, ja.
also, aber es gibt ja jetzt noch eine Wendung, oder? Mit Radeberger, denn wir sind ja jetzt gerade
War
bei
noch nicht die
Radeberger,
letzte
aber
Station, ne?
das lief doch auch dann irgendwann nicht so gut, oder?
Das lief nicht so gut, ne, ne. Also man hat sich eigentlich von diesem Absatzknick nicht so richtig erholt. Und ich hatte auch das Gefühl, vielleicht hat man sich das da zu einfach vorgestellt. Also man hat dann irgendwann mal, man hat Bionade einfach so mitlaufen lassen. Man hat dann sich gar nicht mehr so als Marke gezeigt. Ne? Und ja, also auch jetzt keinen eigenen Außendienst. Man Radeberger hat ja ganz viele Menschen, die draußen unterwegs sind, ne? Und er hat viele Gastronomien, aber da war Bionade halt in irgendeinem Bauchladen mit drin gestanden. Und
Okay.
das hat, über diese Schiene hat es einfach, hat es nicht funktioniert.
Und auch keine Werbung weiterhin, ne? Soweit ich weiß. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich zum Beispiel mal einen Werbeclip gesehen habe oder so.
Also man hat am Anfang was gemacht, aber das wurde wirklich immer weniger. Und ja.
Okay. Und dann?
Ja. Dann kam es zu Hassia. Ich weiß jetzt nicht,
Hassia sagt mir
wie es
gar
genau
nichts.
zustande gekommen ist. Ich glaube, war so ein bisschen zufällig. Da gibt es auch geschäftliche Verbindungen und da ist dann einfach diese Idee entstanden. Und dann ist Bionade zu Hassia.
Aus Frankfurt, glaube ich, ne?
Bad Vilbel.
Bad Vilbel, ja, okay. Das ist mir ein
Das
bisschen vertraut.
Mutterhaus
Ich habe viele Jahre
in Bad Vilbel.
in Gießen gewohnt, von daher ist mir
Okay.
Hassia auch vertraut. Wenn man da in den Supermarkt geht, dann stehen natürlich auch überall Hassia-Mineralflaschen rum. Ja.
Ja,
Und du
Hassia,
kennst das also?
Rossbacher zum Beispiel auch, ne?
Grossbacher, genau. Ja, doch, Hassia ist ganz groß, ja, in Hessen.
Okay, habe ich noch nie gehört. Also
Ja,
es ist einfach
nee,
auch ein
das.
Getränke,
Mineralwasser.
Mineralwasserhersteller. Okay.
Ja.
Okay, die haben das heute. Also denen gehört jetzt im Moment ja. Bionade.
Genau.
Zum derzeitigen Stand. Dann
war Radeberger die vorletzte Station, ja.
Okay, ja. Ja, interessant. Wann war denn das? Nur mal so zur Vollständigkeit halber. Seit wann ist das bei Hassia?
Man unterschätzt immer, wie viel Zeit schon wieder vergangen ist, ne?
Das stimmt
wohl. Ich denke 4 Jahre.
4 Jahre, okay. Ja, so grob. Ja, okay.
Ja, ja, grob.
Mhm. Ja. Das heißt, auf deiner Gehaltsabrechnung steht Hassia Mineralquelle.
Ja, jawohl.
Ah ja, okay.
Aber wie gesagt, ich bin mir der Romantiker, ist nicht so wichtig.
Bist du denn eigentlich auch so ein bisschen in der Entwicklung mit drin? Also kannst du, wenn du jetzt irgendwie im Urlaub was Leckeres getrunken hast, kannst du zum Chef gehen und sagen, Freunde, ich bin der Roger, ich bin von Anfang an Mr. Bionade. Ich habe hier eine Idee. Was haltet ihr von
der Kombination? Also wenn ich mal eine Idee hätte, kann man die natürlich äußern, aber im Endeffekt passiert da so viel im Hintergrund und man entwickelt neue Sorten oder neue Ideen, an denen man natürlich teilhaben kann. Und auch mit beurteilen kann und verkosten kann, probieren kann.
Ja. Ja,
also das ist immer möglich, sich damit einzubringen. Aber so grundsätzlich, so dieses tolle Markenteam, was sich jetzt um Bionade kümmert, ja, also da wird ein echt guter Job gemacht. Ihr müsst euch ja vorstellen, ich bin ja ein Typ, der hat die ganze Geschichte miterlebt. Das heißt, es entsteht ein Markenbild und ja, das trägst du mit dir mit und hast auch so ein Gespür dafür, was passt zur Marke, was geht eigentlich gar nicht, ne? Und da passiert nichts im Moment, was nicht passend wäre. Und da geht mir das Herz auf. Ganz einfach. Das ist schon
Ganz großes Kino. Das Letzte, was wir von Bionade mitgekriegt hatten, das hatten wir auch hier im Podcast oder mir ist das aufgefallen, ich hatte das gelesen, dass Bionade ein Tracking, so ein QR-Code auf die Flaschen tut, zum Stichwort Blockchain und so weiter. Und das war eine Zeit, als ich mich sehr mit Blockchain beschäftigt habe, weil ich dann einen Artikel darüber geschrieben hatte und so und dann fiel mir das mit Bionade auf und dachte ich, oh, was passiert da? Ja, und dann fand ich halt diesen QR-Code auf der Holunder-Bionade und habe das dann irgendwie auch ein paar Wochen probiert. War ein bisschen enttäuschend, weil es nicht wirklich funktioniert hat. Also ich hatte tatsächlich immer wieder Flaschen gekauft, bis ich irgendwann auf die geniale Idee kam, im Supermarkt einfach mal ein Foto von dem QR-Code zu machen, statt die ganze Flasche zu kaufen. Irgendwann hatte ich auch ein bisschen Kontakt mit einer Dame da von Bionade und die hat mir dann ein bisschen geholfen. Irgendwann klappte es dann auch. Hast du das so ein bisschen mitgekriegt mit diesem Tracking oder weißt du da mehr drüber? Ist da mehr geplant noch für die anderen Sorten außer Holunder?
Ja. Das ist natürlich. Also Nachvollziehbarkeit, ganz großes Thema. Ja. Und was denn der Holunder ist halt einfach, weil das direkt bei uns um die Ecke ist. Und ich brauche halt diesen QR-Code nicht, weil ich in 10 Minuten auf jedem Feld bin. Von unseren Biobauern.
Okay,
auch aber das hätte ich euch natürlich, ne, das ist besser als jeder QR-Code auf der Flasche, hätte ich euch auch gezeigt. Also wir hätten da einen kleinen Besuch gemacht beim Biobauern.
Ja, okay, aber die Idee dahinter ist, ich kann dann auf meinem Handy sehen, wenn ich den Code auf der Flasche eingescannt habe, woher genau dieser Holunder kommt, den ich gerade trinke.
Ja, das ist die Idee.
Und das ist für Litschi etc. auch geplant oder für andere Sorten?
Ich denke, dass man das ausweitet, ja.
Cool, das wäre spannend. Also ich finde es spannend. Ich weiß nicht, Wolfram, du findest es nicht so prickelnd, aber.
Ich bin ja ITler und ich halte Blockchain allgemein für eine komplett überschätzte und eigentlich immer falsch eingesetzte Technik. Aber ob das jetzt hier Blockchain ist, darum geht es ja nicht. Also tatsächlich kannst du natürlich auf die Flasche draufleuchten und dann sagt dir dein Handy, okay, das kommt da und daher. Aber das ist ja für dich kein Beweis. Also da kann ja irgendwas stehen.
Ja.
Das ist halt, glaube ich, noch eine ganz andere Frage, ne?
Na, vielleicht hat man einfach mal Lust, auf sich das dann direkt mal anzugucken.
Genau. Also das, genau, das ist eher eine andere Sache.
Habt ihr denn mal Lust, überhaupt hier vorbeizuschauen? Würdet ihr mal vorbeikommen wollen, oder?
Ja, schon.
Absolut.
Absolut. Ja, ja. Müssen wir irgendwie, wir haben da immer so was im Hinterkopf, aber.
Es ist ja auch nicht so weit.
So weit ist eigentlich nicht, genau.
Ja.
Nein, eine Weltreise ist es nicht, aber vielleicht könnt ihr es ja mit ein paar anderen Sachen auch verbinden, ne? Wenn ihr.
Ja, voll. Ich bin ja öfter mal unterwegs, auch irgendwie nach Süddeutschland. Ich war jetzt vorletzte Woche erst in Heidelberg. Manchmal ist man irgendwie unten in den Alpen ja im Urlaub oder so. Also das kann ich mir voll gut vorstellen. Ob wir es dann zusammen hinkriegen, Wolfram, da müssen wir uns
das, ja, wenn die Inzidenzen mal, wenn das alles hier mit Corona mal besser ist, glaube ich, gibt es da eine Möglichkeit.
Ja, also Richtung Richtung Frühjahr, da kann das sein, dass dann die Holunderbäume blühen und
Ja, genau. Vielleicht mache ich dann auch ein Video. Also manchmal mache ich ja Videos und dann.
Ja. Wo wir gerade sagen, Holunder. Also wir haben gezählt und gekauft für die Sendung, in der wir dann trinken. Und sind darauf gekommen, dass es im Moment 10 Sorten gibt. Ist das richtig?
Ja.
Ist genau richtig, ne? Ja, dann haben wir
ja, die 10. Ja, plus die Mate-Geschichte halt, ne?
Ja, okay, stimmt. Plus die Mate-Geschichte, aber Mate haben wir meistens nicht im Programm, weil wir es nicht so gerne mögen.
Okay, naja, dann ist es so.
Okay. Ja, ist da in Zukunft noch was geplant? Also es gibt schon so eine Art Entwicklungsabteilung oder einfach Leute, die da tüfteln, um neue Sachen zu entwickeln. Ich bin ja besonders neugierig auf die Streuobst, ne?
Streuobst.
Die Wiese oder nur Streuobst nur, ne?
Ja. Streuobst, einfach Streuobst. Streuobst. Ja. Hat auch einen sehr tollen Hintergrund, die Sorte, die Streuobstsorte. Und zwar sind die Früchte von diesen alten Streuobstanlagen. Und die Leute, die sowas betreiben, solche Obstanlagen, die sorgen dafür, dass alte Obstbaumsorten erhalten bleiben. Na, das sind meistens so Hochstämme. Die sind früher mal verschwunden, weil es unpraktisch war, weil der süße Apfel so hoch hing. Und die haben sich einfach besonnen, dass es so schade wäre. Und dann deswegen gibt es diese Anlagen mit diesen alten Obstbaumsorten. Und von diesen Anlagen stammen die Früchte.
Und das sind Äpfel, Birnen, Pflaumen? Oder was hat man?
Ja,
was zählt Quitte. Man unter Streuobst? Oh, Quitte, okay, das ist ja immer so ein
Erscheinungsgeister. Ja, ist auch mit bei.
Quitte. Mhm. Okay.
Ja.
Himbeerpflaume finde ich voll spannend. Also da freue ich mich schon drauf.
Himbeerpflaume finde ich auch sehr spannend, ja.
Dann haben wir hier schwarze Johannisbeere, Rosmarin. Das überrascht dann auch, das Rosmarin am Schluss. Kräuter haben wir.
Ist wirklich ganz dezent eingesetzt. Mhm. Aber es ist Geschmackssache, ne? Es ist Geschmackssache.
Mhm. Ja, da
ich weiß ja nicht, ob ihr mehr so der Zitrus-Frisch-Typ seid oder mehr so ja, es gibt da diese Bärentypen auch, die so grundsätzlich mehr solche Geschichten mögen.
Ja, bei mir schon eher. Also so Erdbeere mag ich halt gerne und Hauptsache süß. Das ist, glaube ich, bei Wolfgang und mir ähnlich. Also Mango ist ein Favorit.
Mango und Maracuja sind, glaube ich, so unsere All-Time-Dinger. Ja. Da würden wir gerne noch was sehen von Bionade.
In der Richtung. Also wir sind Limonaden-Fans, weil wir es süß mögen, sagen wir mal so, um es mal zusammenzufassen.
Aber ihr habt jetzt auch vor unserer kleinen Unterhaltung schon mal Bionade getrunken.
Oh, ja, auf jeden Fall.
Häufig. Also ich trinke die sehr gerne. Also die für mich sind ja die Litschi, Holunder und Kräuter, das sind so die für mich als erste in Erscheinung getreten sind.
Okay.
Und die trinke ich auch sehr, sehr gerne. Also die und die anderen kenne ich nicht so gut, glaube ich. Hat mich auch gewundert, Holunder? Tatsächlich auch entweder. Nicht? Doch, Holunder. Holunder auf jeden Fall. Holunder, ja, Kräuter und Litschi. Ja.
Ja, genau, das sind so, genau, bei mir auch.
Das sind so die Klassiker, ne? Wahrscheinlich waren die auch zuerst da. Bei den anderen bin ich sehr neugierig, wie die so sind. Genau, also, Kräuter fand ich super. Das geht ja auch, also ich trinke auch sehr gerne Almdudler, der natürlich viel süßer ist, aber da gibt's, für mich gibt's da schon eine geschmackliche Ähnlichkeit. Und da habe ich mich
richtig
sehr gefreut, auch dass die Kräuter, die einfach deutlich wenig Zucker hat und trotzdem ungefähr genauso gut schmeckt.
Ja. Aber sie klebt halt nicht so, ne?
Klebt nicht so, genau.
Ja,
Bionade ist halt auch einfach sehr weit verbreitet. Ne? Also in der Vor-Corona-Zeit, vielleicht erinnert man sich noch dunkel an diese Zeit, wenn man da irgendwo in einem Döner, in einem Imbiss oder auch in einem Restaurant in der Kneipe saß, dann gab es ganz oft Bionade. Also von daher, das ist wirklich ja noch sehr weit verbreitet. Ne?
Das ist so. Und es ist auch wichtig und ich hoffe auch, dass all dieses Business einfach dann wieder auflebt und das ist also für die Menschen, die sowas betreiben, ne, dass es einfacher wird für die und natürlich auch für die Marke ist es toll, weil du da natürlich eine ganz große Präsenz hast.
Ja.
Und auch gerade im Sommer, ne? Also wenn es so wirklich heiß ist und man trinkt ja nicht nur zum Vergnügen, sondern manchmal auch zum Durstlöschen, da ist halt so eine Bionade, die löscht insgesamt besser den Durst, einfach weil weniger Zucker drin ist. Und also wenn es so richtig heiß ist, zische ich gern schon mal auch dann eine kalte Bionade.
Na klar.
Ja, das stimmt schon, ja.
Also von den Sorten her, die ersten vier Sorten, sage ich euch mal kurz, war mit Litschi ging's los.
Ja.
Dann gab es als nächste Hauptsorte Holunder. Dann kamen die Kräuter tatsächlich.
Ja.
Und dann Ingwer Orange.
Ja, genau.
Und dann ging es weiter.
Gibt es die Quitte noch? Die
leider nein. Köte.
Ja, nee, das bin ich ganz froh. Also die habe ich mal probiert, die fand ich nicht so toll.
Aber dass ihr die kennt, das ist toll.
Ja.
Dass ihr die kennt.
Unser Gebiet.
Das ist ja irre.
Doch, die Quitte habe ich mal, also habe ich einmal getrunken und ja, die fand ich, ja, war nicht so.
Da musste man auch sich eingrufen. Die hatte halt so einen speziellen, also fast ein bisschen herben Charakter auf durch die Quitte. Ne? Ich fand sie sehr erfrischend.
Ich hatte, als ich mich mit dem Thema Bionade beschäftigt hatte, stieß ich natürlich immer auf diesen Namen Peter Kowalski und habe auch einen Podcast gefunden. Vielleicht machen wir einen Link in die Sendung mit einer Laura Seiler. Das ist so ein Podcast Happy, Holy and Confident. Ich vermute, okay. Wolfram, du würdest ein bisschen nervös werden, weil es so ein bisschen in Richtung Geschwurbel geht, würde ich mal sagen. Ich kenne den Podcast nicht, vielleicht ist es ein bisschen fies, aber es geht so ein bisschen um, wie man sich selbst optimiert, wie man gesund lebt und nachhaltig lebt und so. Und da gibt es eine Folge, die 227, wo Peter Kowalski zu Gast ist. Geht so eine gute Stunde und da redet er halt auch über die ganze Geschichte von Bionade. Meine Frage wäre noch irgendwie, hast du noch Kontakt zu dem? Also seid ihr noch befreundet oder wie läuft das?
Mhm. Also er lebt ja in Berlin mittlerweile, aber wenn er mal da ist, sehen wir uns.
Mhm. Ja. Okay, ja. Auf jeden Fall. Hat ein eigenes Getränk jetzt aufgemacht, glaube ich, ne?
Irgendwie. Ja. Genau.
Okay. Ja, cool.
Alle möglichen Projekte halt. Nein, ich verbinde halt mit ihm auch sehr viel und also diese, ich sage jetzt mal, unaufdringliche Freundschaft und ist geblieben.
Ja.
Was mich gegen Ende immer noch interessiert, ist, was trinkst du denn sonst noch gerne an Limonaden?
Ach so.
Also wenn jetzt mal gar keine Bionade erreichbar ist in der Nähe. Hast du da irgendwelche...
Oder trinkst du überhaupt Limonade? Vielleicht trinkst du gar keine
Limonade. Also tatsächlich wirklich kaum. Also das Einzige, ne? Frage von den Kids, ne? die Schüler kommen, dann kommt zum Beispiel auch die Frage, trinken sie denn dann nie eine Cola? Dann sage ich doch! Wenn ich das Gefühl habe, ich bin total unterzuckert und keine Ahnung, ne? Und dann habe ich halt auch mal eine eiskalte Cola, ne? Oder du kommst auch manchmal nicht umhin und landest mal bei McDoof, ne? Und wenn ich da bin, haue ich mir das volle Programm rein und da ist auch eine Coke dabei. Aber das ist wirklich das Einzige, was ich mal trinke. Ne? Mhm. Und ansonsten sage ich auch immer wieder auch den Leuten, ne? Es gibt außer den Limonaden, es gibt das wichtigste Lebensmittel für uns, für die Kids, für uns, ist Wasser.
Wasser.
Ja. Und das muss immer die Nummer eins sein. Ja.
Ja.
Und
ja.
Das steht ganz oben. Und erst wenn man das ordentlich gemacht hat und hat dann mal ein bisschen Lust auf ein bisschen Bitzel und Brickel, ne? Und schmecken soll es auch. Und es hat einer ein bisschen nachgedacht. Na, dann gönnt man sich halt mal so ein Bionettchen, ne? Dafür ist es erfunden. Aber es ersetzt nicht das Wasser.
Das
kann kein Mensch.
Genau, das ist oft ein Missverständnis, dass die Leute dann meinen, oh, wenn es nicht ganz so ungesund ist wie die anderen Sachen, dann ist es gesund.
Nein. Es ist kein Ersatz dafür, aber eine tolle Alternative, wenn man einfach mal ein bisschen was anderes möchte.
Yes. Aber super. Also ich fand es total spannend. Vielen Dank dir mal so für den Überblick und den sehr unterhaltsamen und kurzweiligen Vortrag, was Bionade ist.